Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute Moritz Eckert, seines Zeichens Hausarzt in Herzberg am Südrand des Harzes, in seiner Eigenschaft als einer der in Sachen IT versiertesten Hausärzte in Deutschland. Würden Sie das auch so sehen, Herr Eckert? Und hallo nach Niedersachsen.
Ja, hallo aus Herzberg am Harz. Ach, IT-versiertesten. Ach, ich spiele gerne an dem Programm rum und probiere gerne aus. Und irgendwann ist man halt dann da dabei, dass man auch als Testpraxis für seine Praxisverwaltungssoftware vielleicht Dinge als Ärztes zur Hand bekommt. Und dann denken alle immer, oh, der ist schon immer Jahre voraus. Na gut, das ist zum Teil so. Es gibt durchaus Leute, die deutlich mehr noch auf dem Kasten haben als ich, auch in der Programmierung oder ähnliches. Aber ich nenne es einfach, das ist das größte Computerspiel, das ich je hatte und das längste mit unterschiedlichen Leveln. Das sind die Patienten und wie löse ich das Problem mit denen am schlauesten. Das ist das, was mich antreibt und was mir Spaß macht. Und nebenbei kriege ich mein Programm immer auch noch verbessert. Das ist dann ganz schön.
Ja, Sie waren ja schon dabei, E-Rezepte auszustellen, als viele Kolleginnen und Kollegen noch kaum wussten, was das eigentlich ist, ein E-Rezept. Was läuft denn so aktuell an neuen Anwendungen in Ihrer Praxis, das noch nicht in vielen Praxen läuft?
Na gut, das letzte große, was wir implementiert haben, ist die elektronische Patientenakte. Da die relativ gut in der Erst- und zumindest in der Erstbefüllung honoriert war, haben das auch recht viele dann gerne schnell dann angenommen, sofern es ihre Software gab. Seither ist noch gar nichts groß Neues, zumindest auf dem TI-Sektor dazugekommen. Ich hadere immer noch, machst du den TI-Messenger ja oder nein? Ich habe mit Kim ein eigenes System hier quasi installiert. Das ist ja länger schon bestehend, also E-Mail und TI-Messenger. Das wäre ja schön, wenn es mit Patienten ginge, aber das Onboarding der Patienten ist halt einfach, wo ich so sage, das holt vielleicht 2-3% ab. Das implementiere ich nicht. Ja. Also aktuell ist ein bisschen Ruhe. Wir versuchen gerade eine App-Anbindung an unserer Praxisverwaltungssoftware, die durch einen Fremdanbieter mit auch KI-Unterstützung laufen soll. Das ist noch ein bisschen hakelig, aber ich bin auch guter Dinge, dass wir das mit der Zeit implementieren. Da ist der Vorteil, wir können die Patienten selber onboarden und sagen, hier ist die App, hier ist deine Verknüpfungs-QR-Code. Wir haben die selber identifiziert und können uns dann mit denen austauschen. Das geht mit dem TI-Messenger aktuell nicht. Und also aktuell Themen rund um TI, weil die läuft oder zumindest die Anwendung da und jetzt sind halt mal andere Projekte im Vordergrund stehen.
Ja, da kommen wir ja auch noch gleich ein bisschen zu, wenn es dann zum Beispiel um KI geht, also künstliche Intelligenz. Aber erst nochmal vielen Dank für diesen ersten Eindruck. Der Anlass des heutigen Gesprächs ist, dass wir heute über Digitalisierung von Hausarztpraxen allgemein sprechen wollen. Darüber, wo der Schuh Digitalisierung, sagen wir mal, die Hausärzte am meisten drückt und darüber, wo künstliche Intelligenz und digitale Anwendungen Praxen heute schon effizienter machen können. Und das besprechen wir heute, weil es demnächst den Kongress HIT gibt, den Hausärztlichen Praxis- und IT-Kongress Mitte März in Köln des Instituts für Hausärztliche Fortbildung. Da sind Sie wissenschaftlicher Leiter zusammen mit Ihrem Kollegen Nicolas Kahl aus dem Frankenland. Was macht denn eigentlich gute Digitalisierung von Praxen für Sie aus?
Ja, das ist, also Digitalisierung hat keinen Selbstzweck. Das muss uns im Alltag die Arbeit erleichtern. Vielleicht, klar, mit nach einer Lernphase, Anlernphase, Umstrukturierungsphase. Aber es muss uns die Arbeit erleichtern und uns die mehr Spaß an der Arbeit bringen. Wenn es frustrierende Digitalisierung ist oder, ich sag mal, ein analoger Prozess 1:1 digital nachgebaut wird, dann ist das meistens nicht so toll, weil es meistens doch nicht effizienter ist. Aber wenn uns zum Beispiel beim E-Rezept jetzt die Horden an Rezeptabholern, die wir früher hatten, die dann immer mittags kamen und ich muss noch mein Rezept abholen, jetzt nicht mehr die Flure füllen oder so. Das muss man natürlich auch erstmal erleben. Dann ist das doch ein Fortschritt, den wir gutheißen. Früher mussten die halt ihr Papierrezept abholen. Jetzt ist es halt auf der Karte oder halt mit der Karte zumindest abrufbar. Die App hat sich ja leider nie durchgesetzt. Und das sind halt einfach so Vorteile, die dann Freude machen.
Kriegen Sie denn eine gute Digitalisierung, abgesehen jetzt vielleicht von dem E-Rezept, das Sie schon mal gelobt haben, in der Telematik-Infrastruktur geboten? Also es gibt das E-Rezept als laufende Massenanwendung, aber auch natürlich andere Anwendungen in der Telematik-Infrastruktur. Und es gibt natürlich immer noch über 100 Praxisverwaltungssysteme. Kriegen die eine gute Digitalisierung hin, jedenfalls manche von denen?
Manche ja. Ich würde auch sagen, wo ich mithelfen kann und wo man auf mich hört auch. Nein, es ist für die Praxisverwaltungssysteme durchaus schwerer geworden, auf dem Markt zu bestehen, weil es halt einfach durch diesen, es ist ja wie eine Revolution in den Abläufen, das muss erstmal ja mitprogrammiert werden. Das dünnt den Markt ein bisschen aus. Es ist auch manchmal so, dass Programme, die sehr, sehr gut waren, dann mal hinten anliegen und das mit der EPA erstmal nicht hinbekommen haben oder nicht so richtig gut und andere dann wieder vorne liegen. Es ist schwierig, so einen von außen aufoktroyierten Wandel doch durchaus mitunter umzusetzen. Ja, ich denke, dass die Anzahl der Praxisverwaltungssysteme rückläufig sein wird. Wir werden weiterhin einen großen Markt haben mit, lassen Sie es am Schluss nochmal 30, 40 PVS sein, sind ja auch Spezial-PVS für, also Praxisverwaltungssoftware für Spezialanwendungen, wo der Hausarzt überhaupt nichts von diesen Spezialanwendungen braucht, aber halt, weiß ich nicht, der Nephrologe mit Materialmanagement da sehr, sehr ausgefeilte Systeme hat. Aber ich denke, der Markt wird sich ein bisschen konsolidieren. Ne, und das ist durch außen aufgebracht. Es gab ja nicht große Wechselgründe zuvor, weil es ja dann lief. Ne? Ob das, da konnte man so weiterwursteln, auch als Praxisverwaltungssoftware. Und jetzt gibt's neue Abläufe, die auch nachgefragt werden, wo man auch seitens der Ärzteschaft Nachfrage hat mit: Ich möchte das nutzen, ich sehe den Vorteil beim E-Rezept oder ich sehe vielleicht den Vorteil, der sich noch nicht ganz einstellt, bei der EPA. Aber wenn die Standardanwendung dann da schon nicht gut funktioniert, dann wird man halt irgendwann frustriert und stellt um und kann dann ein neues und besseres System einfach nehmen. Ja.
Was sind denn die größten Nervfaktoren der Digitalisierung für Hausärztinnen und Hausärzte aktuell?
Also was ein großes Problem ist, ist die Instabilität. Das ist durchaus, dass es immer mal, also ne, Sie sind in der Sprechstunde und auf einmal kommt die Meldung, ja, Ihr Rezept geht nicht. Das ist zuletzt zwar besser geworden, aber trotzdem, wenn ein E-Rezept an dem Tag nicht funktioniert, dann muss komplett umgestellt werden. EPA, man muss immer eine Berechtigung gesetzt bekommen, durch Karte einlesen. Wenn das vorübergehend nicht geht, dann kann ich nicht auf die EPA zugreifen. Das hatte zuletzt auch finanzielle dann Nachteile, ne, weil man keine Erstbefüllung machen konnte. Wobei das ist jetzt quasi abgegrast. Aber man hat halt mitunter nur diesen einen Patientenkontakt. Und das sind halt nervende Faktoren, die uns von der eigentlichen Arbeit gerne abhalten, weil man dann ja wieder recherchieren muss, wo ist das Problem. Man muss schauen, ist das bei sich selber, ist das zentral. Dann hat man wieder vielleicht einen Technikereinsatz, der ist teuer für viele Praxen. Das ist durchaus schwierig und frustrierend, wenn Systeme nicht stabil laufen.
Beispiel Arztausweise. Da gab es ja im letzten Jahr einige Lieferprobleme bei Herstellern, um die Umstellung des Verschlüsselungsalgorithmus zu bewältigen. Teilweise hörte man dann, das hat der CCC dann rausgekriegt, gab es gleichzeitige Bestellprozesse von Ärzten bei mehreren Herstellern. Eigentlich ein Unding bei so einem so wichtigen Ausweisdokument, dass man dann am Ende zwei Arztausweise hat vielleicht. Ja. Dann wurde die Frist von Anfang Januar auf Anfang Juli verschoben, weil es für einige tausend Ärzte wahrscheinlich nicht gereicht hätte bis zum 1. Januar. Dann hieß es, jetzt neue Arztausweise müssten auch schon wieder getauscht werden. Blicken Sie da noch durch und wie oft haben Sie schon getauscht?
Ich habe bestimmt schon den vierten Ausweis mittlerweile, aus diversen Gründen. Beim ersten habe ich die PIN zerlegt, also den hatte ich relativ zeitig bestellt und dann habe ich den PIN-Brief nicht mehr gefunden, also musste ich mir einen komplett neuen kaufen. Das ging auf meine Kappe. Dann ist er halt der erste, oder der dann irgendwann abgelaufen. Jetzt ist von dem der Chip abgelaufen und ich sehe schon den nächsten Wechsel im September entgegen. Ich habe zwar eine neue Karte, aber die Laufzeit ist dann so wie der alte Ausweis. Das ist nicht mehr ganz nachzuvollziehen. Es ist auch, ich bin jetzt von diesem einen Anbieter, der überhaupt nicht mehr liefern konnte. Da hatte ich zum Glück kurz davor meine SMCB, bevor die Produktion kurz eingestellt haben. Den hatte ich schon, aber der Heilberufeausweis lief noch und war von einem anderen Anbieter. Aber das ist ja keinem mehr zu erklären, warum man ständig, ich sag mal, den Motor aus- und einwechseln muss von seinem Auto, weil man sonst nicht mehr fahren kann. Also keine Rezepte mehr ausstellen und keine Krankmeldung mehr unterschreiben. Und wenn sie dann jedes Mal einen Techniker brauchen, das ist ein hoher Frustrationsfaktor. Mhm. Die kommen nicht an, die sind natürlich, ne, klar, 1000 Praxen rufen gleichzeitig an, wollen ihren EHWA ausgetauscht bekommen. Wenn die Software das nicht gut selber kann oder der Prozess ist auch wirklich schwierig und jedes Mal auch mit Herzklopfen und dann hast du lieber einen Profi an der Seite, das ist schon sehr frustrierend und schreckt auch ab und demotiviert auch. Das ist halt einfach so das, was schade daran ist. Von kostendeckender Finanzierung braucht man da gar nicht mehr reden. Wenn ich einen Techniker brauche, der sich da eine halbe Stunde draufschaltet, weil das bis das läuft und ich den richtigen PIN-Brief habe, dann ist das, wenn da 70, 80 Euro gerne mal weg, je nach Anbieter. Ja. Und das wird gar nicht refinanziert und dann merkt man, im halben Jahr brauche ich einen neuen Ausweis. Ja, bei meiner Software ist das zum Glück nicht so. Da ist das eigentlich so, dass das jeder alleine kann. Aber man hat halt trotzdem so Sachen, die man nur ganz selten macht, Hemmnisse, das zu tun.
Gibt es Ihnen denn ein bisschen innere Befriedigung, dass das jetzt dann mal ein Kapitel der Digitalisierung ist, wo es nicht klappt, ohne dass es an den Ärzten liegt? Das wurde ja manchmal den Ärzten vorgeworfen, dass sie bei der Digitalisierung so bremsen. Ist doch eigentlich auch mal ganz schön, oder?
Ja, nein, das ist ja nicht schön, weil es ja dann gerade die ärztlich auch eher bremsend manchmal sind, darin bestätigt, noch mehr zu blockieren. Wenn das gut laufen würde, wenn wir das intuitiv nutzen könnten, wenn das einfach wäre, dann wären die ja sofort dabei. Ne? Ich meine, wir fingen mit SMS irgendwann mit dem Handy an und dann kam WhatsApp und jetzt machen wir Videofonate und so weiter. Das hat sich ja durchgesetzt, weil es cool war, weil es besser war als das, was es war. Das Problem ist, dass wir immer oder sehr oft halt auch was vorgesetzt bekommen, was schlechter ist als das Original. Wenn ich jetzt aufs Fax gucke, das total antiquiert ist, also man muss den Fax ja lassen, es funktioniert sehr, sehr zuverlässig und übermittelt Daten. Mhm. Und will ich dann da umstellen, das ist ein Riesenkampf. Jetzt mal ab von der Datensicherheit und auch ab davon, dass die IP-Telefonie die Faxe weniger gut gemacht haben. Aber als vor 10 Jahren gab es ja nichts Besseres zum Übermitteln als ein Fax. Und das muss man ablösen. Da muss man auch so sagen, ja, ich verstehe schon, warum ich bei altgedienten Dingen bleiben möchte. Und ja. Häme sehe ich da nicht. Ich bin eigentlich frustriert und ich bin auch ziemlich frustriert, dass diese Anbieter nicht ordentlich sanktioniert werden. Und ich bin auch frustriert, dass man keinen Schadensersatz in irgendeiner Form großartig geltend machen kann dafür, dass man schon wieder irgendwie was austauschen muss und dafür einen Techniker braucht. Ne? Das ist ja nicht auf meinen Mist gewachsen, dass ich die Karte wechseln muss und Ähnliches. Die Refinanzierung der Kassen ist gedeckelt und nicht kostendeckend oder gerade so, dass es für eine Nullrunde reicht. Und jede Abweichung von optimal gelaufen, was leider selten ist, kostet uns extra und das ist schade, dass wir das nicht von den Anbietern zurückbekommen.
Ja, ich höre daraus, dass Sie generell die Bereitschaft der Hausärztinnen und Hausärzte zur Digitalisierung durchaus sehen. Aber es muss dann Spaß machen. Das heißt, so wie es, wie man sich freiwillig vielleicht irgendwann mal vor 10 Jahren das erste Mal ein iPhone gekauft hat oder so, oder ein Galaxy oder was es da gerade gab. Also, und weil man einfach Dinge tun konnte, die man vorher nicht tun konnte.
Genau, also es muss uns die Arbeit erleichtern und wir müssen das Gefühl haben, das ist jetzt besser als das Alte. Und das ist es halt gerade auch anfangs, wenn es mit Brechstange eingeführt wird, nicht immer so. Es wurde ja per Brechstange, wurde ja jetzt auch kurz vor Regierungs- und Amtsinhaberwechsel nochmal verkündet, jetzt gibt's die EPA und so getan, als würde das Ding laufen. Das war ja, da war ja erstmal der technische Start. Dass das, ich sag mal, stabil läuft und weitgehend gut benutzbar ist, ist eigentlich jetzt erst seit, auch nicht seitdem es zum Oktober für alle verpflichtend wurde, eigentlich erst seit Anfang des Jahres, weil auch die Last auf den Servern entsprechend war. Und wir würden ja gerne positive Effekte nutzen. Gerade bei der EPA, was total toll ist, es gibt diese E-Medikationsliste, wo einfach nur chronologisch, ohne äußeres Zutun, automatisch, ja, chronologisch aufgelistet wurde, welche Rezepte sind da passiert in dem Leben des Patienten. Und das bringt uns deutlichen Schritt nach vorne, gerade im Vertretungsfall. Wenn einer zu mir kommt und sagt, ja, ich habe da jetzt da irgendwie eine neue Pille bekommen oder ich war beim Facharzt und dann kann ich nachgucken, ah, die heißt so und so. Ja, genau so. So eine kleine rote. Ne? Und das bringt uns schon weiter. Die EPA an sich ist in Teilen aktuell, ich sag immer, erst bemüllt, einfach weil es technisch nicht besser ging. Da wird die Software halt auch besser. Aber wenn wir da halt auch gerade im Vertretungsfall, da wo wir es nicht kennen, doch Unterlagen von anderen drin haben und vielleicht eine Diagnosenübersicht oder einen letzten Radiologiebefund, so dass wir wissen, was ist gelaufen. Das bringt uns im Alltag schon weiter und das entwickelt sich jetzt. Ne? Ich glaube, die Hausärzte wollen im Großteil, es sind nicht immer der Großteil, der am lautesten ist. Die nicht wollen, die sind auch manchmal sehr, sehr laut. Aber es gibt auch Der allgemeine Hausarzt, und ich würde so sagen, 90% sind dem ersten Mal positiv gegenüber aufgeschlossen, 5% sind total enthusiastisch, da bin ich vielleicht so ein bisschen dabei, und 5% maulen und finden es total schlimm. Ja, wenn es gut ist, dann wird es genutzt und dann setzt sich's auch von alleine und ohne Pflicht durch.
Ja, das hat sich ja bis jetzt gab es immer dann diese Brechstange. Das war ja eigentlich immer so. Und dann gab es die entsprechenden Erfahrungen. Und dann hängen sie da, wenn dann die TI hier oder da oder auch häufiger ausfällt und wissen erstmal nicht, woran es liegt. Das haben Sie ja eben schon beschrieben. Gibt es da irgendwann einen Ausweg aus diesem Dilemma?
Ja, man ist ja dem gefangen. Aber es ist halt, wenn es funktioniert, mache ich es. Und wenn es nicht funktioniert, lasse ich es halt sein. Ist halt dann die logische Folge.
Ja. Wir haben eben schon die Praxisverwaltungssysteme angesprochen, dass es immer noch sehr viele gibt. Sie haben gesagt, da gibt es wahrscheinlich einen Bereinigungsprozess. Das heißt, viele Praxen, immer noch viele, werden in den nächsten Jahren sicher umstellen müssen. Worauf muss denn ein Praxisteam achten? Das ist ja eigentlich eine Teamsache, ne? Wenn die Entscheidung zum Wechsel fällt. Worauf, wenn Sie jetzt wechseln müssten, was wären so Ihre wichtigsten Kriterien?
Also mir ist eine Unabhängigkeit und eine weitere Wechselmöglichkeit unheimlich wichtig, weshalb ein Cloud-System, wo die Dateien woanders liegen, für mich absolut ausscheidet. Ich möchte meine Koffer packen können und woanders hingehen, wenn ich gehen möchte. Das ist bei so einem Cloud-System durchaus schwieriger. Ich glaube, da ist die Datenmigration deutlich erschwert. Ansonsten geht es darum, dass die Prozesse, wie ich meine Praxis manage, gut strukturiert sein müssen und strukturierbar sein müssen mit einem vielleicht neuen Praxisverwaltungssystem, sodass meine Damen, die bei mir im Team arbeiten und also MFAs sind ja meistens weiblich, dass die besser ihrer Arbeit nachgehen können. Es ist auch da ein ordentliches Nachwuchsproblem, dass wir gute MFAs weiterbilden, ausbilden, die dann auch gut sind, und der Markt ist leer, hat demografische Gründe, und das muss ich halt in irgendeiner Form effizienter bei mir in meiner Software abbilden können. Und da muss ich gucken ich glaube schon, dass es relativ für Hausärzte sehr, sehr viele unterschiedliche Ansprüche an so ein System gibt. Ja, das ist für andere, ist der Markt sicherlich geringer. Da ist dann eher die Geräteanbindung, die schwierige ist, weil Augenarzt hat, weiß ich nicht, 20, 30, 40, 50 unterschiedliche Geräte, die angebunden werden müssen. Das haben wir Hausärzte nicht so, aber die dann das, was wir damit tun, ist relativ breit gestreut, ne? Vom Reha-Antrag über die Krankmeldung, über ein Rezept, wo wir effizient die Daten übernehmen und weiterarbeiten müssen, Terminplanung, lauter solche DMP. Sachen. Da muss man sich drauf, sollte man sich schon mal gut überlegen, was ist aktuell gut in meiner Software, was fehlt mir? Ich würde immer erst vom Positiven gehen. Und was kann das andere noch besser? Hm. Leider ist es so, dass gerade von den großen Anbietern immer sehr eingeredet wurde, bei der Datenmigration ginge viel Daten würden verloren gehen. Ne? Die haben ja so ein Locked-In, nenne ich es mal, dass man gar nicht umziehen kann mit seinen Koffern. Das stimmt nicht. Die Datenmigration geht unheimlich gut mittlerweile. Ja. Klar, auch hin und wieder mal, da steht es halt an einer anderen Stelle und ist erstmal ungewohnt. Das, was wirklich Arbeit macht, ist erstmal die Abläufe neu strukturieren, neu, wie wird eine Krankmeldung gemacht, wie wird die Abrechnungsziffer abgelegt und so weiter. Bei mir kann ich mit zwei Klicks, kann ich komplett eine Grippeimpfung ablegen, abrechnen mit Dokumentation von Schadennummer über alles. Das ist das Ziel und andere sind da halt deutlich hakeliger. Und das ist, was für mich halt wichtig ist. Klar, ich muss dann diese Vorlage einmal anstellen und das muss halt einfach gehen und das muss möglichst auch sehr umfassend komplex gehen. Aber wenn zum Beispiel, oder eine Dokumentationsvorlage, wenn hier einer mit einer Gürtelrose zu mir kommt, da ist alles inklusive Abrechnung, Rezepte, Diagnosen, der Standardfall ist bei mir mit drin. Ich muss nur noch die Körperregion eingeben, wo es ist. Ne? War es am Bauch, war es am Bein, war es am Gesicht. Aber ansonsten ist das bei mir quasi durchprogrammiert. Gar nicht schwer. Ne? Ich fülle das einmal nebenbei in die Maske aus und sage, hier, mach eine Vorlage und leg's ab. Und kann es dann immer wieder verwenden. Und das wäre für mich halt das Wichtige. Das ist vielleicht für andere, die gar nicht verstanden haben, dass die Software diese Möglichkeiten bietet, nicht so wichtig, ne? Aber es heißt halt auch, ich muss mich mit der Software auch in gewissem Umfang beschäftigen, um da wirklich das Letzte rausholen zu können. Und ich bin sicherlich einer, der sehr viel rausholt aus seiner Software, aber ich entdecke jeden Tag was Neues, wie in so ein neuer Level, den ich freispielen könnte. Ja, das ist so ein bisschen bei der Software halt, die ich habe, toll, ne? Weil die ist irgendwie unendlich.
Die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, aber dafür muss man natürlich schon auch ein bisschen Skills haben, um das dann tatsächlich umzusetzen. Sie haben ja eben gesagt, manche ahnen das gar nicht.
Ja, man muss Lust haben, sich damit zu beschäftigen, aber man kriegt dann auch sehr viel wieder raus, weil es mich natürlich im Alltag unheimlich effizienter macht. Ne? Sonst ne, Rezept anlegen, noch die Krankmeldung und. Wenn dieser Prozess nur der Dokumentation und so weiter jedes Mal 5 Minuten kostet, dann bin ich da ja ineffizient und da investiere ich lieber mal eine Stunde für und profitiere dafür für den Rest des Jahres, bis ich es wieder vergessen habe, bis Ende meiner Erwerbsfähigkeit, weil ich in der Zeit so viel Effizienz gewonnen habe, dass ich das 20, 30, 40 Mal verzinst wieder reinbekomme. Und das ist vielen leider noch nicht so bekannt, dass die Arbeit mit dem Programm Teil unserer Arbeit ist. Die sind so erschlagen oder voll mit anderen Dingen, wo sie eigentlich ineffiziente Dinge machen, statt es mal neu überlegt, geil zu machen. Und das geht halt mit mancher Software, mit mancher nicht.
Das sagt der Geflügelzüchter, wir haben keine Zeit, Zäune zu bauen, weil wir immer den entlaufenen Hühnern hinterherlaufen müssen. Das
ist eine sehr so ein gute Analogie.
Ja. Ja, oder man hat halt einen, der einem das macht, aber am Ende sind sie ja an den Abläufen am nächsten dran.
Ja, oder es ist teilbar in irgendeiner Form. Ne? Bei meiner Software ist es halt sehr vieles, kann man zwischen Praxen austauschen und dann gebe ich dem was, der gibt mir was. Wir haben da so einen quasi kostenlosen Marktplatz, wo wir einfach austauschen und Impfprogramme, Impfvorlagen, das muss keiner neu entdecken, der muss nur wissen, das gibt's beim Eckart oder kann das haben. Und ich freue mich, wenn ich von dem dann für Physiotherapieverordnung oder sowas zurückbekomme. Und dann befruchtet man sich gegenseitig. Das ist dann so ein bisschen wie Pokémon-Karten tauschen, aber
genau. Ja, wie, dann kommen wir jetzt vielleicht zum nächsten Thema. Wie gut ist denn schon die künstliche Intelligenz und in welchen Bereichen so einsetzbar, dass sie tatsächlich in den Praxisabläufen hilft? Da gibt's ja den Dokumentationsassistenten in vielen Programmen, es gibt den Telefonassistenten und es gibt ja auch noch weitere Anwendungen, die da immer mehr zum Laufen kommen in vielen Praxen. Und manche Praxen schwören ja geradezu darauf, aber es ist natürlich auch erstmal ein Sprung ins kalte Wasser. Arbeiten Sie schon mit KI?
Also wir nutzen schon seit 3 oder 4 Jahren eine Telefon-KI, weil wir einfach abgesoffen sind in Anrufen und nichts mehr priorisieren konnten. Das ist jetzt deutlich, das ist total etabliert. Also wir waren davor nicht erreichbar, sind es immer noch nicht. Nein, wir können aber effizienter und auch zum Teil aus dem Homeoffice arbeiten. Das ist bei uns voll integriert, dass Patient quasi sein Anliegen telefonisch meldet. Das muss dann auch priorisiert werden. Das geht, indem er halt selber sagt, ich brauche ein Rezept, das ist nicht so wichtig, oder ich brauche einen Termin, das ist wichtiger, oder ich bin eine Arztpraxis oder ein Krankenhaus und habe eine Rückfrage, das ist das Wichtigste so ungefähr, oder ja, nach dem Notfall. Das kann die KI schon vorselektieren. Klar muss das noch ein Mensch abarbeiten. Was ein Zeitfresser ist ohne Ende, ist die Daten- und Dokumentenverwaltung von externen Befunden, also Faxe zum oder den Brief, den man bekommen hat, korrekt zu einem Patienten zuzuordnen. Das nutzen wir. Das ist so die Entwicklung, die wir zuletzt dieses Jahr hatten. Da gibt es aktuell einen Anbieter auf dem Markt, der das auch alles lokal anbieten kann. Das, wo ich sehr, sehr begeistert bin. Das ist echt toll, weil, also, das hört sich ja erstmal völlig banal an, ne? Aber man muss einen Patienten aufrufen, man muss das Dokument dem richtigen Patienten zuordnen, es muss dem richtigen Patienten benannt werden, dass das der Krankenhausbrief ist. Und das ist schon eine Software, die uns da viel Arbeit erleichtert. Der nächste Schritt wird sicherlich sein, dass so ein Telefon-KI-Assistent vielleicht Rezepte schon vorbereiten kann, weil er weiß, okay, Patient so und so hat ein Ramipril auf dem Medikamentenplan und er bestellt jetzt Ramipril und er könnte uns ja das Ramipril schon vorbereiten, weil es schon, weil er gecheckt hat, okay, das letzte Rezept ist jetzt 80 Tage her, der darf wieder neu bestellen. Und solche Sachen, das ist jetzt in der Entwicklung. Standardisierte Anfragen von E-Mails sind zunehmend auch mit KI machbar. Aber auch, das ist ja jetzt alles so Entwicklung, einen Reha-Antrag aus den Befunden, die man schon in der Dokumentation hat, erstellen. Oder ein Widerspruchsverfahren gegen Ablehnung einer Reha. Ich habe ja das Gefühl, eine Reha wird erstmal immer abgelehnt und erst im Widerspruchsverfahren wird überhaupt nachgeguckt, warum braucht er denn eine Reha? Und wenn man das dann mit KI gestützt argumentieren kann, warum die Reha jetzt zwingend notwendig ist, das ist schon ein Schritt nach vorne, der uns Arbeit erleichtert.
Und das gibt's auch schon.
Das gibt's noch in Teilen, also das ist in der Entwicklung und in 1-2 Jahren wird das deutlich besser sein, ne? Und man muss halt aktuell, muss man halt Umwege gehen mit, ich sag mal, anonymisiert über eine KI oder, also es ist in Entwicklung und ich bin guter Dinge, dass solche Agenten, KI-Agenten uns Arbeit abnehmen können.
Und, ne? Und die Dokumentation vom Arzt-Patienten-Gespräch, das wird ja im Moment ziemlich gehypt. Ist das zu Recht?
Das wird gerade sehr gehypt. Das ist für manche und gerade die ineffizient arbeiten, glaube ich, ein Schritt nach vorne. Mich holt's noch nicht immer so ab, weil es doch oft sehr, sehr viel Text produziert, der ja überprüft werden muss, um dann es abzulegen, so dass ich da nicht unbedingt dann schneller bin. Das ist unterschiedlich, aber es ist natürlich schon schön, sage ich mal, ne, ist so denkbar. Wir haben ein völlig freies Gespräch und ich muss halt natürlich auch immer noch mehr meine Untersuchungsbefunde, erklären. Und dann könnte man ja am Schluss noch dem Patienten eine Zusammenfassung dazugeben und ob das so passt. Das sind schon Entwicklungen, die, glaube ich, auch Positives bringen. Es ist nicht die Lösung für alles. Aber es wird kommen und ich bin gespannt, was da in den nächsten 1, 2, 3 Jahren vorwärts geht. Es ist immer das Problem, ja, wie kriege ich das möglichst lokal und datenschutzkonform hin? Die Anbieter, die das machen, es ploppt ja alle 5 Minuten irgendwie ein neuer raus, der da mit dem Sprachmodell irgendwie was macht. Da muss es aber auch in meine Praxisverwaltungssoftware, die Hürde ist noch relativ hoch.
Ja. Also das heißt, wenn ich wenn ich so ein System mir anschaffen will, dann muss ich gucken, dass das passt mit der Praxissoftware. Ich muss gucken, dass das mit dem Datenschutz, sagen wir DSGVO-konform, auch geregelt ist. Muss ich gucken, ob es ein Medizinprodukt ist?
Das ist mitunter auch notwendig. Ne? Und das macht dann halt auch komplex und teuer. Und es lässt sich vieles benutzen wie ein Medizinprodukt und ist keins. Und die Gefahr, die ich sehe, ist, dass es dann zu unreflektiert auch abgelegt wird. Und die Zusammenfassung. Und das ist halt schwierig. Und das ist, ja, es gibt ja auch so ein Triage-Bot mittlerweile, der uns quasi auch in die richtige Versorgungsebene schicken kann. Das muss halt aber auch finanziell so ab, ne? Ich kann nicht mehr anschaffen, kostet mich dann 200-300 Euro jeden Monat. Mhm. Da muss ich aber auch das finanziell korrekt abbilden können, dass der Patient am Schluss gut reagiert wurde. Ich muss mich darauf verlassen können. Und dann will der ja doch eine Krankmeldung und so. Und das muss ich halt irgendwie alles unter einen Hut bringen. Und manches ist da schon sehr heiß, sage ich mal, mit welchem Ball da schon jongliert wird. Und anderes ist, das hört sich ziemlich safe an. Und die Firmen machen es aber meistens so, dass es halt die Freigabe ist dann immer menschlich, aber der Mensch ist halt auch irgendwann faul, ne? Und er klickt dann halt auf, ja, stimmt so. Ja. Ne? Und vielleicht war es dann doch ganz anders, ne, weil er es halt nur nicht korrekt gelesen hat.
Ja, das ist natürlich in dem Moment eine Gefahr, schwierig, dass man dann sich zu sehr auf das System verlässt und dann erstmal sagt, genau, ja, das ist plausibel, das passt, aber in Wirklichkeit war es dann doch anders.
Ja, und ich vielleicht auch von diesem Fall der Zusammenfassung überzeugen lässt und und bei mehr Nachdenken oder so vielleicht doch was anderes rauskäme, als es ist, aber Die Fehlerhaftigkeit oder das Fantasieren der KI, muss man mal gucken, ob das noch abgestellt wird.
Ja, es wird immer weniger eigentlich, ne? Aber ja, da muss man jedenfalls immer ein bisschen aufpassen, das ist so. Was sagen Sie denn zu dem Satz, ohne mehr Digitalisierung gibt es weniger Delegation und damit auch weniger Entlastung für Hausärztinnen und Hausärzte in der täglichen Arbeit? Ist da was dran?
Das ist schwierig, ne? Ich kann ja auch mit einem Papierzettel eine standardisierte Anamnese und Ähnliches erheben mit, ich jag's am Schluss durch einen Scanner oder ich hefte es ab und kam zu dem und dem Punkt. Das ist jetzt nicht, dass das digitalisiert werden muss, aber es ist schon so, ne, mein Telefon-KI kann aus dem Homeoffice bedient werden, kann, also es ist eine gesicherte VPN-Verbindung quasi dahin und in die Praxissoftware. So dass die MFA auch im Kindkrank weiterarbeiten kann oder so. Das macht schon vieles möglich. Mehr Digitalisierung. Es gibt Leute, die es total wichtig finden, dass sie immer ihr Tablet dabei haben. Das kann ich zwar. Ich bin aber nicht so der das mit auf die Visite mitnimmt. Ich diktiere dann hinterher ganz normal einfach den Befund und die Ziffern und meine MFAs gehen rein. Aber ich glaube, wir haben so viele bremsende Alltagsprozesse und Abläufe, wo so viel Potenzial ist, effizienter und auch schneller zu werden. Wir müssen ja mit weniger Leuten mehr Patienten versorgen. Und von den durchschnittlich 950 oder so in Niedersachsen, das wird schrittweise immer mehr Patienten werden, die wir versorgen müssen. Jetzt ist aber Zeit natürlich auch endlich und dann muss halt Zeit effizienter genutzt werden. Und dann kriegen wir das auch hin, ne? Und ja, mittags braucht man für 2 MFAs, eine, die die Tür aufhielt, die andere, die die Rezepte raussortierte. Die können wir jetzt auch für andere Dinge, jetzt für Hausbesuche oder so, die ich nicht schaffe, einsetzen, weil sie weiterqualifiziert wurde und brauchen dann gar keinen mehr oder nur noch einen, der da ist und die Stellung hält über Mittag. Mhm. Ja, und das ist halt nur durch Digitalisierung und Verbesserung von Abläufen gewesen.
Ja, okay, ja, da sind wir also gar nicht so weit voneinander entfernt in der Einschätzung. Ja, dann kommen wir jetzt nochmal zu den TI-Anwendungen. Wir haben das E-Rezept gehabt. Kim, ist das für Sie ein echter Fortschritt, wenn es denn alle nutzen würden. Arztbriefe gibt es ja schon ziemlich viele, die verschickt worden sind, aber im Vergleich zu der Gesamtzahl ist es vielleicht noch ein bisschen weg von der Vollabdeckung. Tim, haben Sie eben gesagt, das ist noch nicht so weit?
Also ambulant sind die Praxen, ich würde sagen, bei uns zu über 90% mittlerweile per E-Arztbrief, also als KIM-Anwendung, die zu uns kommt, das ist sehr, sehr gut. Krankenhaus null oder nahe null. Bei mir ist es so ein bisschen von Fortschritt, weil ich habe halt einfach mit Heim und Apotheken und jetzt auch das Krankenhaus an KIM angeschlossen. Das ist leider noch beim Krankenhaus am schwierigsten, ist natürlich dort auch am schwierigsten zu implementieren. Mhm. Aber Austausch findet durchaus sehr gut statt. Man muss halt wollen. Und erstmal will keiner was ändern, weil das Fax funktioniert ja. Ich habe das letzte Heim habe ich an KIM bekommen, weil ich gesagt habe, ich nehme keine Patienten mehr bei Ihnen auf. Die Kommunikation funktioniert nicht und seitdem die an KIM sind, ist es besser. Ne? Also und dann kann ich da doch auch wieder Patienten aufnehmen und versorgen. Aber ich mache mich doch nicht für den Affen dafür, dass die ihre Prozesse nicht in den Griff bekommen und keinen Sinn dahinter sehen. Mittlerweile sind die auch völlig begeistert, manche Heime, dass halt auch die Kommunikation deutlich besser läuft und auch besser, effizienter werden dadurch, ne? Und mehr Zeit haben, einen Patienten zu versorgen, statt dem Fax hinterherzukommen, das leider auf die falsche Station zurückging, ne? Weil es halt ist, wie es ist.
Ja. Dann kommen wir zur EPA. Zuletzt gab es ja auch immer wieder Kritik an der elektronischen Patientenakte wegen der Ausfälle, wegen umständlicher Abläufe zum Herunterladen oder zum Befüllen. Wo hakt es noch? Bei Ihnen ist es, nehme ich an, so gut gelöst, dass Sie da keine Klagen haben?
Also es geht immer noch besser. Aber also was ein Riesenproblem anfangs war und auch in vielen Fällen noch ist, ist die korrekte Vergabe von Metadaten. Also was ist das für ein Dokument, was ist der Inhalt dessen? Na, also ich habe ganz viele, die halt irgendwie 123.pdf da drin heißen, mit irgendeinem Datum, das nicht passt. Und das Einzige, was stimmt, ist die Praxis, die hochgeladen hat. Da sucht man sich dann natürlich die Dokumente zurecht. Bei uns ist es so, dass wir standardisiert quasi eingestellt haben können, wie das Dokument da hochkommt und ein EKG kommt dann auch als technische Untersuchung, Ergebnis, Befund und blablabla mit den richtigen Metadaten, die leider ziemlich nicht intuitiv gestaltet sind, aber dann doch halt korrekt sein.
Okay.
Ich meine, ich habe so 10 Befunde, die ich regelmäßig erstelle vom Medikationsplan, der halt Planungsdokumenten, Medikamente oder so verschlagwortet werden muss. Das funktioniert bei uns halt ziemlich gut. Es könnte noch so sein, dass ich, oder es wäre halt noch so wünschenswert zum Beispiel, dass vieles automatisiert im Hintergrund laufen würde. Ne? Stellt man sich vor, ich lege meinen Medikationsplan ab und lädt es automatisch hoch. Aktuell ist es halt 2 Klicks extra, an die man manchmal noch denken muss. Ja. Das wäre halt schön. Da sind wir dran von dem Softwarehaus und es wird auch jedes Mal besser. Aber andere, da ist halt noch völlig, ne? Da ist, ja, muss es zum Beispiel noch umgewandelt werden in ein richtiges Bildformat, zum Teil händisch. Und das ist natürlich schon sehr frustrierend für die, die davor sitzen und befüllen sollen.
Mhm. Ja. Also da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen bei den Praxisverwaltungssoftwareanbietern. Das ist vielleicht auch das Dringendste, dass da das Niveau sich ungefähr ein bisschen angleicht. Würden Sie das bestätigen?
Ja, und da muss halt immer auch, ich sag mal, also ich glaube, das wird bei manchen halt nur gehen, indem regelmäßig auch der Anforderungskatalog an die Software erweitert wird. Ne? Und ja, erstmal muss überhaupt der technisch stattlaufen und jetzt muss als nächstes, also dass die Daten korrekt hochgeladen werden, als nächstes muss es aber dann halt auch sein, dass automatisch zum Beispiel es Pflichtaufgabe ist, wenn ich einen Medikationsplan anlege, dass der automatisch hochgeladen werden muss. Da muss leider immer mal wieder an die Softwarehäuser. Es gibt ja nicht nur gute, die wirklich motiviert sind, so wie meins. Es gibt ja auch andere, die halt einfach nur noch Gewinnmaximierung im Hintergrund haben. Und da ist natürlich Zertifizierung geschafft und dann nichts mehr machen, für die ein tolles Geschäftsmodell. Mhm. Vor allem, wenn die Wechselbereitschaft ziemlich gering ist. Wahrscheinlich wechselt man seine Praxisverwaltungssoftware 1 bis maximal 2 Mal in seinem Leben im Durchschnitt oder nie. Mhm. Autos wechseln mal deutlich häufiger, ist aber ähnlicher Kostenpunkt. Ne?
Ja.
Und Stimmt. Ja, es ist wirklich so. Ich vergleiche das gerne mit dem Auto. Wenn ich mit dem Auto an jeder zweiten Kreuzung mir der Wagen absäuft, da hätte ich mit dem Auto, wäre ich schon lange nicht mehr damit zufrieden. Ich hätte mir ein neues geholt. Bei der Praxisverwaltungssoftware, wo noch 5 Leute mit drin sitzen, die mitfahren und mit absaufen, da wird das toleriert und dann wird gedacht, das sei gut so, das wäre schon okay und bei den anderen wäre es auch nicht besser. Naja, da ist schon viel, manchmal schon sehr viel Luft nach oben.
Das ist dann jetzt eher eine negative Sicht der Dinge, aber auch verständlich. Und damit sind wir eigentlich schon angekommen bei dem eigentlichen Anlass, oder was heißt schon, wir sprechen ja schon eine Weile, aber wir sind angekommen beim eigentlichen Anlass für das Gespräch und das war natürlich der HIT-Kongress Mitte März in Köln über 2 Tage, ja, der mithelfen soll, dass Hausärzte sich bei der Digitalisierung leichter tun als bisher. Und wenn Sie das so beschreiben mit manchen Anbietern bei der IPA, dann gibt es durchaus Anlass dafür, sich darum zu kümmern, sich leichter zu tun. Ich habe gehört, Sie seien schon voll. Also geht es hier jetzt nicht mehr um Werbung für den Kongress oder höchstens mittelbar fürs nächstes Jahr. Genau.
Also, wir sind von eigenem Erfolg überrascht und ich glaube, Freitag, 5. und Samstag, 6. März nächsten Jahres. Also das ist so das Ziel, wo das nächste Mal sein soll. Aber es zeigt auch, wie hoch das Interesse ist. Also wir hätten das, glaube ich, doppelt ausverkaufen können.
Ja. Wie viele kommen dahin?
Also es sind 300, mehr passen einfach nicht. Wir haben doch Räume dazu gebucht und so weiter. Aber es sind ja auch dann nochmal Aussteller und Ähnliches dabei, was ja auch nochmal 70, 80 Leute sind. Und vom Team, die das managen, mehr ging vom Platz her nicht. Wir sind jetzt auf der Suche nach was Größerem.
Nächstes Jahr dann, ja.
Wollen auch mehr, also noch mehr Firmenangebote zeigen, damit man weiß, was gibt es denn da so auf dem Markt, was funktioniert nicht. Und das kann ja auch in 2, 3 Jahren, das ist äußerst, äußerst schnelllebig, sehr dynamisch, gerade bei den Zusatzprogrammen, was jetzt auch so KI-mäßig oder telefonassistenzmäßig aufploppt. Da ist hohe Dynamik und ich möchte da immer was Neues sehen.
Was zieht denn die Kolleginnen und Kollegen dahin? HIT heißt der Kongress ja auch, weil es hier um Boxhandschuhe gibt, also Schlagen auf Englisch. Das habe ich zumindest auf der Website gesehen. Wird da also mit harten Bandagen gekämpft bei Ihnen? Und um was kämpft man denn dann?
Naja, es ist, oder da muss man ein bisschen ausholen, ne? Ich sehe einem etwas griescremigen, bärtigen, übergewichtigen, dunkelhaarigen Menschen nicht so ganz unähnlich. Der andere wissenschaftliche Leiter ist so der schöne Blauäugige, sodass wir irgendwann mal sagten, es ist so wie 4 Fäuste, ne? Wir hatten damals für das E-Rezept und für die EPA Filme gedreht und aus dem hat sich das halt so irgendwie so entwickelt mit dem Faustkampf. Und passte dann auch als hausärztliche Praxis und IT als HIT sozusagen wie die Faust aufs Auge. Wir wollen da Bühne bieten für Leute, die wechselwillig sind, dass die sich die führenden Praxisverwaltungssysteme, die es da so gibt und die großen Player angucken können. Es gibt ein Rahmenprogramm, wo auch Zusatzanbieter dieses Jahr vorwiegend auch so Telefon-KI und Messenger-KI diese Bots Bühne bieten. Und nächstes Jahr wird sicherlich mehr diese Dokumentationsassistenz. Das war, als wir vor einem Jahr angefangen haben, wir wurden halt gefragt, könnt ihr euch das vorstellen? Da wusste man noch nicht, dass man besser Nein hätte sagen sollen, vor lauter Aufwand. Aber da wird halt das mehr im Vordergrund rücken wahrscheinlich als Telefon. Und die sind interessiert. Und egal, wen man fragt, die sagen, ey, das hatten wir so in der Form noch nicht. Ich möchte das sehen. Ich bin auf der Suche. Ich möchte mich informieren, was es da so gibt. Ich habe nicht alle auf dem Schirm und möchte mich da informieren. Und das ist, glaube ich, da jetzt das erste Mal, wo man das wirklich so auch gezielt für Hausärzte macht. Wir machen aktuell eine Umfrage, wo wir auch nach der Tauglichkeit von Hausarztprogrammen bezüglich HZV, also hausarztzentrierter Versorgung, Daten erheben wollen. Einfach nicht als vorführen, das wollen wir nicht, auch wenn ich manchmal kokettieren möchte, aber da geht es halt wirklich sachlich drum, wie ist denn der Stand der Dinge? Weil jeder denkt ja immer, ich bin zertifiziert, ich bin super. Das stimmt ja nicht. Es kann ja viel besser werden. weil es der andere schneller kann. Und da wollen wir einfach halt mal sehen, wie zufrieden sind die Leute. Da gerade auch das, die Kassenärztliche Bundesvereinigung bzw. das ZI hat ja eine große Studie zu Praxisverwaltungssystemen gemacht, was auch Dynamik in den Markt brachte, weil es ja auf einmal vergleichbar war. Klar. Ich dachte ja, alles seien alle schlecht. So ist es ja nicht. Nee. Es gibt ein paar gute und ein paar, die Luft nach oben haben, und es gibt leider auch ein paar schlechte. Leider sind halt sehr viele bei den eher schlechten, und manche davon sind jetzt wirklich, haben gemerkt, oh, wir müssen doch was tun, und so laufen die Kunden davon. Das konnten die bisher durch höhere Gebühren oft kompensieren, aber wo sie vielleicht dann doch auch merken, naja, wenn die alle mit Schaden abhauen, die kommen auch nicht so schnell wieder. Hey. Ja, und das muss man halt jetzt nochmal hausärztlich fokussierter machen. Und ich bin gespannt, was rauskommt. Also bis Freitag dieser Woche geht die Umfrage noch. Dann müssen wir noch auswerten und wollen da dann erste Daten veröffentlichen.
Ja, spannend. Mal gucken. Vielleicht letzte Frage, Herr Eckert. Wird aus den Hausärzten noch die Fachgruppe der digitalen Vorreiter?
Ich denke, das sind wir schon.
Okay.
Weil, also gerade in dieser integrativen, vernetzenden Tätigkeit, weil das keiner so viele Schnittstellenproblematiken hat wie wir Hausärzte. Der Gastroenterologe, der will halt da vielleicht, der hat natürlich ein anderes Spielzeug, der will die bessere Endoskope oder den besseren Herzkatheter als Kardiologe. Das ist ja aber ein sehr, sehr schmales Feld, wo da was besser werden muss. Und wir müssen halt sehr, sehr viele Aspekte und gerade die vernetzenden und auswertenden, integrativen Prozesse, das ist unseres. Ne? Wir sind für alles zuständig leider und alle Organe und können auch mehr als eins. Und dann können wir auch Digitalisierung von vernetzt besser denken. Ne? Bei Telefon-KI, ja gut, gibt's noch eine Website dazu, Anwendung. Dann gibt's vielleicht noch die App-Anwendung, die da integrativ arbeitet. Und das kriegen wir halt, glaube ich, als Hausärzte am besten hin. Macht's natürlich aber auch am schwersten für den Anbieter, um da eine zielgerichtet was zu machen. Aber ich denke, wir Hausärzte sind vorne bei und zumindest kenne ich genug, die sehr viel Bock und sehr viel Spaß daran haben, es besser zu machen.
Schön, das ist wenigstens am Schluss ein optimistischer Ausblick. Herr Eckert, ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Kongress und auf, dass die Digitalisierung vorankommt. Aber nicht als Selbstzweck, das haben Sie ja eben gesagt, sondern damit es den Praxen besser ergeht. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank, einen schönen Abend noch.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.